Kein einzelner Mann hatte die Ehre, antwortete Kersey. Sir Loras wurde von einem Bolzen ins Bein und von einem zweiten in die Schulter getroffen. Dennoch focht er tapfer weiter, obwohl sein Blut in Strömen lief. Später musste er einen Streitkolbenhieb einstecken, der ihm einige Rippen brach. Danach... ich werde euch das Schlimmste ersparen.
Erzählt es, sagte Magiri. Ich befehle es.
Ihr befehlt es?
Kersa hielt einen Augenblick inne. Dann entschied sie, dies durchgehen zu lassen. Die Verteidiger zogen sich in einen inneren Bergfried zurück, nachdem die äußere Mauer eingenommen war. Loras führte auch diesen Angriff. Er wurde mit siedendem Öl übergossen.
Lady Alla wurde kreidebleich und lief aus dem Zimmer.
»Die Meister tun, was sie können«, versichert mir Lord Waters, »doch ich fürchte, die Verbrennungen, die euer Bruder erlitten hat, sind zu schlimm.«
Kersey schloss Margiri in die Arme, um sie zu trösten.
»Er hat das Reich gerettet.«
Als sie die kleine Königin auf die Wangen küsste, schmeckte sie das Salz der Tränen.
»Jaime wird seine Taten ins Weiße Buch eintragen, und die Sänger werden noch in 1000 Jahren über ihn singen.«
Margiri befreite sich so heftig aus der Umarmung, dass Kersey beinahe gestürzt wäre.
»Dem Tode nah heißt noch nicht tot«, sagte sie. »Nein, aber die Meister sagen, dem Tode nah heißt noch nicht tot. Ich wollte euch nur ersparen.
Ich weiß, was ihr wollt. Geht!«
»Jetzt wisst ihr, wie ich mich in der Nacht fühlte, in der Joffrey starb.«
Sie verneigte sich, und ihre Miene war zu kühler Höflichkeit erstarrt.
»Süße Tochter, es tut mir so leid für euch. Ich überlasse euch eurer Trauer.«
Lady Meriwether kam an diesem Abend nicht zu ihr, und Kersey war zu unruhig, um in den Schlaf zu finden.
»Könnte Lord Tywin mich jetzt sehen, so wüsste er, dass er einen Erben hat. Einen Erben, der des Rocks würdig ist«, dachte sie im Bett, während Jocelyn Swift leise auf dem anderen Kissen schnarchte.
Margiri würde bald genauso bittere Tränen vergießen wie Kersey um Joffrey. Maes Tyrell würde ebenfalls weinen, doch hatte sie ihm keinen Grund geliefert, um mit ihr zu brechen. Hatte sie nicht lediglich Loras mit ihrem Vertrauen geehrt? Er hatte den Befehl auf Knien von ihr erbeten, und der halbe Hof hatte dabei zugeschaut.
»Wenn er stirbt, muss ich irgendwo eine Statue für ihn aufstellen und ihn mit einer Feier zu Grabe tragen, wie King's Landing sie noch nie gesehen hat. Dem Volk würde das gefallen. Und Tommen auch. Mace wird mir vielleicht sogar dankbar sein, der arme Mann. Und was seine hohe Mutter betrifft, so wird die Nachricht sie womöglich umbringen, wenn die Götter es gut mit mir meinen.«
Der Sonnenaufgang war der schönste, den Kersey seit Jahren erlebt hatte. Taena erschien bald darauf und gestand ihr, die ganze Nacht Margiri und ihre Damen getröstet zu haben. Sie hatten Wein getrunken und geweint und einander Geschichten über Loras erzählt.
»Margiri ist überzeugt davon, dass er nicht sterben wird«,
berichtete sie, während sich die Königin für den Hof ankleidete.
»Sie will ihren eigenen Meister schicken, der für ihn sorgen soll. Die Cousinen erbitten die Gnade der Mutter im Gebet.«
»Ich sollte auch beten. Morgen begleitet ihr mich zu Baelos Septe, und wir zünden 100 Kerzen für unseren tapferen Ritter der Blumen an.«
Sie wandte sich an ihre Zofe.
»Dorcas, bring mir meine Krone, die neue, bitte.«
Sie war leichter als die alte, mattes Goldgespinst, mit Smaragden besetzt, die funkelten, wenn Kersey den Kopf drehte.
»Heute Morgen sind 4 wegen des Gnoms gekommen«, teilte ihr Sir Osmond mit, als Jocelyn ihn hereinließ.
4!
Die Königin war angenehm überrascht.
Ständig kamen Leute in den Red Keep und behaupteten, etwas über Tyrions Verbleib zu wissen, aber 4 an einem Tag waren ungewöhnlich.
»Ja«, meinte Osmond. »Einer hat euch einen Kopf mitgebracht.
Den empfange ich zuerst. Bringt ihn in mein Solar.«
»Diesmal darf es einfach kein Irrtum sein. Ich will endlich meine Rache, damit Joff in Frieden ruhen kann.«
Der Septon hatte gesagt, die Zahl 7 sei den Göttern heilig. Falls das stimmte, würde dieser 7. Kopf ihr vielleicht den Balsam bringen, nachdem ihre Seele lechzte. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen Tyroshi handelte, einen kleinen, stämmigen, verschwitzten Kerl, dessen ödiges Lächeln sie an Varys erinnerte und dessen gespaltener Bart grün und rosa gefärbt war. Kersa verabscheute ihn auf den ersten Blick, war jedoch bereit, darüber hinwegzusehen, wenn er nur Tyrions Kopf in der Truhe hätte, die er mit sich führte. Sie bestand aus Zedernholz, verziert mit eingelegten Ranken und Blumen aus Elfenbein, die Scharniere und Schlösser aus Weißgold. Ein hübsches Ding. Doch die Königin interessierte sich ausschließlich für den Inhalt. Groß genug wäre sie immerhin. Tyrion hatte einen grotesk großen Kopf für einen so kleinen, kümmerlichen Mann.
»Euer Gnaden«, murmelte der Tyroshi und verneigte sich tief. »Ich sehe, ihr seid so schön wie in den Geschichten. Auch jenseits der Meerenge haben wir von eurer großen Schönheit und dem Kummer, der euer zartes Herz zerreißt, gehört. Kein Mensch kann euch euren tapferen jungen Sohn zurückbringen, doch hoffe ich immerhin, ein wenig Balsam auf eure Wunden träufeln zu können.«
Er legte die Hand auf die Truhe.
»Ich bringe euch Gerechtigkeit. Ich bringe euch den Kopf eures Valonqar.«
Das alte valyrische Wort ließ sie frösteln und weckte gleichzeitig ihre Hoffnung.
»Der Gnom ist nicht mehr mein Bruder, falls er es überhaupt je war«, verkündete sie. »Und ich werde auch seinen Namen nicht in den Mund nehmen. Einst war es ein stolzer Name, ehe er ihn befleckt hat.«
»In Tyrosch nennen wir ihn Rothand, weil ihm das Blut von den Fingern trieft, Königsblut und Vaterblut. Manche behaupten, er habe auch seine Mutter getötet, indem er mit seinen wilden